Ja, ich freue mich auch, wieder bei euch zu sein. Es ist ja nicht so selbstverständlich, dass wenn man so nach einer Operation aufsteht, dass alles nur so funktioniert wie vorher. Und deshalb bin ich sehr dankbar, ja auch wieder in Gemeinschaft zu sein. Und freue mich einfach über euch, über jeden Einzelnen. Ja, wer kennt dieses alte Lied, fest und treu wie Daniel war, nach des Herrn Gebot, sei der Kinder Gottes Schar in der größten Not. Wer kennt es? Oh. Generation Ü50 mindestens. Also, ich merke, ich werde alt. Jesu Name 1, Nummer 182, wer es genau wissen will. Es war ein Lied, das ich in meiner Jugend und da später noch mit voller Begeisterung gesungen habe. Da konnte ich mit vollen Tönen, auch wenn es noch so falsch war, mitsingen, weil da haben alle laut gesungen. Und das ist so ein ganz tolles Lied. Wäre auch vielleicht mal was für ein Lobpreis. Ja, ich weiß, es ist eine andere Generation. Aber trotzdem fragen wir uns, wer war denn dieser Daniel, von dem hier so gerühmt wird, und warum kann und warum ist Daniel ein Vorbild für uns heute? Wer in der Bibellesegruppe dabei ist, da lesen wir ja gerade den Propheten Daniel, das Buch Daniel. Und deshalb möchte ich versuchen, diesen beeindruckenden Menschen so in einer Art Kurzbiografie vorzustellen, sofern das gelingt. Das meiste, was wir über ihn wissen, lesen wir tatsächlich im Buch Daniel selber. Es gibt nur so zwei, drei Stellen im Propheten Hesekiel. Und Jesus zitiert Daniel in seiner Endzeitrede, also das Buch Daniel mehr. Aber sonst finden wir nichts Großes von ihm gesagt. Und deshalb schauen wir zuerst mal seinen Namen an, seinen Namen. Wer weiß, was Daniel heißt? Es gibt ja viele, die auch Daniel heißen, also mein Sohn zum Beispiel. Was heißt denn Daniel? Ist ja hebräisch, Gott ist mein Richter, oder Gott ist der, der mir Recht verschafft. Und genau diese Erfahrung, dass Gott ihm Recht verschafft hat, das hat Daniel ja in seinem Leben erlebt. Gott hat sich immer wieder auf seine Seite gestellt und ihm Recht verschafft. Es gibt so in Hebräer 11, in dieser Glaubensgalerie, so eine Kategorie, die heißt, es sind Leute, die durch den Glauben Königreiche bezwangen. Und da gehört Daniel dazu. Nebukadnezar hat zwar versucht, seinen Namen zu verändern, um ihn für die Weltanschauung Babylons passend zu machen. Er nannte ihn Belshazzar. Dieser babylonische Name bedeutet, wenn man übersetzt, Bel, schütze den König. Bel oder Marduk, wie er auch heißt, war der Hauptgott der Babylonier. Also er wollte den Daniel anknüpfen an die Götter Babylons. Aber dieser Name, wenn man das Buch liest, der taucht eigentlich nur am Rande auf und nur in dem Zusammenhang, wenn von Daniel, also wenn vom anderen Namen die Rede ist, Daniel, der auch Belshazzar heißt, aber der Daniel, der Name verschwindet nirgends im ganzen Buch. Der neue Name ändert nichts an seiner Lebenseinstellung. Das Leben Daniels war dem Gott Israels geweiht und nicht dem Gott Babylons. Und das ist eben so. Ein veränderter Name, der verändert noch keinen Menschen. Und wenn wir uns noch so heilige Namen geben würden, deshalb werden wir selber, wird unsere Person sich nicht verändern. Und deshalb wehrten sich auch Daniel und seine Freunde nicht dagegen. Also das nur so ein paar Dinge zu seinem Namen. Dann sein Lebenslauf, der ist ja ganz interessant. Viele, wer hat das Buch Daniel schon mal gelesen? Wer kennt Daniel? Ja, Pflichtprogramm im Alten Testament. Daniel lebte in einer der schlimmsten Zeiten der Geschichte Israels. Das Nordreich war bereits in Gefangenschaft, 722 vor Christus. Und das übrig gebliebene Südreich Juda, das wurde von Nebukadnezar, dem König Babylons, 605 vor Christus erobert. Die Bewohner wurden als Gefangene nach Babylon verschleppt. Und also in mehreren Etappen, in mehreren Gruppen. Und Daniel und seine Freunde, die gehörten zur ersten Gruppe der Deportierten, weil Nebukadnezar sich zuerst die Allerbesten sicherte, die Klügsten, die Schönsten und so weiter. Und da lese ich mal zwei Verse aus Daniel 1, Vers 3 bis 4. Und der König befahl dem Aschpenas, dem Obersten seiner Hofbeamten, er solle einige von den Söhnen Israels bringen, und zwar vom königlichen Geschlecht und von den Vornehmen. Junge Männer, an denen keinerlei Makel sei, damit ist kein körperliches Gebrechen gemeint, von schönem Aussehen und verständig in aller Weisheit, gebildet und von guter Auffassungsgabe, und die somit fähig seien, im Palast des Königs zu dienen, und man solle sie Schrift und Sprache der Chaldäer lehren. Also Daniel stammte demnach entweder aus einem Königsgeschlecht oder aus dem Hochadel Jerusalems. Und interessanterweise zu dieser Zeit, also als er nach Babylon verschleppt wurde, war dieser Daniel 15 Jahre alt. So circa 15 Jahre alt, also noch ein halbes Kind. Von seinen Eltern ist auch gar nichts bekannt. Und wir erfahren auch nicht viel jetzt sonst über ihn. Interessant ist noch, wie lange lebte Daniel. Also das können wir errechnen aus den Zeitangaben, die im Buch Daniel genannt sind. Also wir haben gesagt, 605 vor Christus wurde er nach Babylon verschleppt. Und dann heißt es in Daniel 1, am letzten Vers, und Daniel blieb im Dienst bis ins erste Jahr des Königs Kyrus. Das erste Jahr des Königs Kyrus lässt sich datieren, das war das Jahr 539 vor Christus. Dann finden wir noch eine Zeitangabe in Daniel 10, da hat Daniel seine dritte Vision im dritten Jahr des Königs Kyrus, also 536 vor Christus. Und jetzt rechnen wir mal, 605 minus 536, was gibt es? Ich habe es vorher ausgerechnet, also leicht zu sagen. Und dann zählen wir noch 15 dazu, also er war ja 15 Jahre alt, also haben wir 84 Jahre insgesamt. Also er wurde mindestens 84 Jahre alt. Wann er gestorben ist, wissen wir nicht, vielleicht kurz nach seiner dritten Vision. Also er blieb sein ganzes Leben an diesem Königshof. Und dieses erste Jahr des Königs Kyrus, das ist ein ganz besonderes Jahr, das Jahr 539 vor Christus, nämlich an diesem Jahr endete die Gefangenschaft Judas in Babylon. Und das hatte Jeremia schon vorausgesagt, bevor sie überhaupt in Gefangenschaft kamen, hat er schon vorausgesagt, diese Gefangenschaft wird auf 70 Jahre begrenzt sein. Und genau nach 70 Jahren erließ der König Kyros, der König von Medien und Persien, erließ ein Edikt, dass die jüdische Bevölkerung wieder zurück darf in ihr Heimatland. So hat Gott es gefügt, obwohl dieser König ja nicht an den Gott Israels glaubte. Und davon berichten die Bücher Esra und Nehemia. Also das ist dann der geschichtliche Hintergrund. Und es gibt keinen Hinweis, dass Daniel, das ist das Interessante, dass er mit dem Volk zurück nach Juda zurückkehrte. Er blieb bis zu seinem Lebensende in Babylon. Vielleicht spielte das Alter eine Rolle, er war ja schon 81 Jahre alt zu der Zeit. Aber ich denke, viel naheliegender ist, dass sein Platz weiterhin am Königshof war. Er hatte das babylonische Weltreich überlebt und er war jetzt in diesem persischen Weltreich unter Kyros immer noch an der gleichen Stelle. Die Weltreiche, die haben gewechselt, aber der Gott, dem Daniel diente, der blieb derselbe. Das ist das Faszinierende an diesem Leben. Aber trotzdem stellen wir uns mal vor, ein 15-jähriger Junge wird verschleppt nach Babylon, ein heidnisches Reich, in dem ja fremde Götter verehrt wurden und völlig anders als in Juda. Er sah seine Heimat nie wieder. Ich kann mir vorstellen, dass er oft Sehnsucht hatte nach Jerusalem. Und er litt bestimmt auch unter dieser Spannung, in einem Weltreich zu leben, dessen Kultur der Anbetung von Göttern gewidmet war. Politik und Religion waren da eins, das war nicht voneinander getrennt. Und so lebte er mitten unter Herrschern und er war ja Mitglied des Beraterstabs des Königs, wird man heute sagen. Und da kam er bestimmt auch in manche Gewissenskonflikte. Und doch war es genau der Platz, an den Gott ihn hingestellt hatte. Genau dort, wo er ihn haben wollte. Und damit kommen wir zu seinem Arbeitsplatz oder zu seiner Berufung, besser gesagt. Seine Berufung. Daniel hatte keine spezielle Berufung zum Propheten, wie wir es zum Beispiel von Jesaja, Jeremia, Hesekiel kennen. Jesaja 1, die Berufung Jesajas, Hesekiel 2, die Berufung Hesekiels. Oder bei Jeremia, Gott schenkte ihm aber eine besondere Gabe, der, so wie es heißt, eine besondere Gabe der Traumdeutung und Visionen jeder Art, heißt es in Vers 17. Und aufgrund dieser Begabung erhob ihn Nebukadnezar zu höchsten staatlichen Ämtern, ohne dass Daniel sie je angestrebt hätte. Also das kam so auf ihn zu. Daniel lebte als Gefangener Nebukadnezars und Diener am Gottes am Königshof. Er diente Gott an dem Platz, an den ihn Gott gestellt hatte. Und das war eben der Hof des Königs inmitten der Oberschicht Babylons. Daniel war ein Zeuge des allmächtigen Gottes mitten im Feindesland. Das müssen wir uns mal vorstellen, dass so unverständlich ja das manchmal Dinge sind, dass Daniel, dieser 15-jährige unschuldige Knabe, der wird jetzt da deportiert, der weiß nicht, ob er im falschen Film ist irgendwie, und Gott hat es alles vorbereitet, dass sein Diener, sein fähigster Mann, der kommt mitten ins Zentrum des Feindes und prägt diese Politik Babylons. Und da sehen wir, dass ja, diese Machthaber, sie können machen, was sie wollen, aber Gott hat es trotzdem alles noch irgendwie, hat es in der Hand. Ja, und dieser Platz im Zentrum der Weltmacht, das war schon ein besonderer. Und seine Weissagungen, die richteten sich auch gar nicht so sehr an das Volk Juda, sondern mehr an die Weltmächte. Es gab einen anderen Propheten, der zur gleichen Zeit lebte. Der wurde mit der zweiten Gruppe deportiert nach Babylon, der Prophet Hesekiel. Und der hat eine ganz andere Berufung. Der diente nämlich unter den Gefangenen. Der hatte den Auftrag von Gott, die, die jetzt in Gefangenschaft geraten sind, zur Umkehr zu bewegen und sie zu ermutigen, an Gott festzuhalten in dieser schwierigen Situation. Er verkündigte ihnen Gottes Wort und gab ihnen Hoffnung. Also wenn ihr mal Hesekiel 40 bis 48 lest, diese wunderbare Vision des neuen Tempels, das war Zukunftsperspektive. Aber so hatte jeder seine Berufung. Daniel am Hof Nebukadnezars, Hesekiel unter den Gefangenen. Und so können Berufungen unterschiedlich sein, aber es ist immer der gleiche Gott, der Berufung erteilt. Ja, jetzt habe ich euch ein wenig erschlagen mit Details und so. Ja, was bedeutet das jetzt für uns? Ich denke, Gottes Platzanweisung für unser Leben, die entspricht nicht immer unseren Wunschvorstellungen. Ich weiß nicht, ob es heute Morgen hier jemand gibt, der sich eigentlich irgendwo ganz anders hinwünscht, der sich Veränderung wünscht. Ich möchte irgendwie hier raus aus, möchte ein anderer Arbeitsplatz oder ein anderer Wohnort, irgendeinen Neuanfang. Denn wenn man neu anfängt, dann wird ja alles besser oder zumindest denkt man das so. Und ich kann das gut verstehen. Es gab bei mir auch immer wieder solche Phasen, besonders in schwierigen Zeiten. Wenn es Probleme gibt, dann wünscht man sich natürlich Veränderung oder auf der Suche nach einer neuen Lebensperspektive. Ich hatte mal die Frage, die starke Frage, ob Gott mich in der Mission haben wollte. Und so wäre ich fast in Trinidad und Tobago gelandet. Vielleicht können sich noch manche erinnern. Oder eine Story aus meiner Frühzeit. Ich habe sie schon mal, glaube ich, erzählt. Aber ihr wisst ja, alte Männer erzählen gern immer wieder alte Geschichten. Aber das fiel mir halt da wieder ein. Ich wollte unbedingt weg von zu Hause. Ja, mir war das alles zu eng in dem kleinen Kaff, wo ich da aufgewachsen bin. Und ich hatte meine Ausbildung fertig bei der Sparkasse, war Kundenberater im Wertpapiergeschäft und habe gedacht, Menschenskind, also hier jetzt versauern, das hat keinen Wert, ich muss raus, ich muss weg. Und was habe ich gemacht? Ich bewarb mich als Kundenberater bei der Sparkasse in Rosenheim. Fragt mich nicht, wie ich auf dieses Rosenheim kam. Also die Rosenheim-Cops, die gab es damals noch nicht und ich weiß es nicht. Wieso ich nicht auf Dortmund gekommen bin, ich weiß es nicht. Aber ich habe mich beworben und dann hörte ich irgendwie nichts mehr davon. Das war schon ein bisschen komisch. Und einige Jahre später, da beichtete mir meine Mutter, dass da so ein Brief gekommen sei von der Sparkasse in Rosenheim. Und sie hat den aufgemacht und da war eine Zusage inklusive Vorladung zum Gespräch enthalten. Und sie dachte, das kann nicht sein und hat den Brief gleich verbrannt. Und das war es dann halt. Ich habe nie mehr wieder was gehört von Rosenheim. Nein. Im Nachhinein bin ich hier natürlich dankbar. Was sollte ich in Rosenheim? Also ich hätte meine Frau nie kennengelernt. Und die größte Katastrophe, ich wäre heute vielleicht sogar Fan von Bayern München. Also ja. Also es ist zwar gut, wenn wir offen sind für Neues und wir müssen ja uns auch immer wieder fragen, müssen ja nicht immer am gleichen Ort hocken, das ist nicht damit gemeint. Und wenn wir bereit sind zu Veränderungen, aber Leute, es gibt keinen Ort, der perfekt ist. Es gibt keinen Ort, wo unsere Wunschvorstellungen ja sich völlig erfüllen. Der beste und sicherste Ort ist dort, wo Gott dich haben will. Das ist der beste Ort. Und wenn es im gefährlichsten Land dieser Welt ist, da bist du sicherer als im Schwarzwald. Und dort, an diesem Ort, findest du auch die idealsten Wachstumsbedingungen für dein geistliches Leben und nirgendwo anders. Und dort lernst du auch, schwierige Situationen auszuhalten und nicht einfach davon zu laufen, wenn irgendein Gegenwind bläst. Der Ort ist sowieso nicht das Entscheidende, sondern weil Jesus ist ja überall bei uns. Wichtig ist, dass du dort bist, wo Jesus dich haben will. Und da sollten wir immer wieder nachfragen und wo du auch bereit bist, ihm zu dienen. Also das gehört eng zusammen mit den Gaben, die er dir geschenkt hat. Und ich kann euch sagen, ich bin jetzt schon über 50 Jahre mit Jesus unterwegs und da habe ich eine wichtige Erfahrung gemacht. Es ist außerordentlich wichtig, eine geistliche Heimat zu haben. Also nicht irgendwo dauernd hin und her zu springen, wo man sich gerade wohlfühlt, dann ist die Gemeinde wieder nichts und jenes und dann gibt es da Schwierigkeiten und dann läuft man wieder davon. Also dieses Gemeindehopping, das ist ganz bestimmt nicht Gottes Wille. Wir brauchen eine verbindliche Gemeinschaft von Geschwistern, die füreinander da sind. Und dort können wir lernen, einander zu dienen. Und das braucht jeder von uns. Ich merke mir nichts mehr gewöhnt, schon lange nicht mehr predigt. Ja, die lokale Gemeinde ist Gottes Berufung für jeden Christen. Und das wollte ich einfach mal so sagen aus meiner Erfahrung. Und ja, dann sein Charakter. Da kommen wir jetzt eigentlich zum Wesentlichen, zum vierten Punkt, sein Charakter. So wie es in dem Lied heißt, Entschuldigung, fest und treu. Also so könnte man den... So könnte man den Charakter Daniels beschreiben. Daniel ist bekannt für seine Entschlossenheit, für seine Geradlinigkeit, verbunden mit Weisheit, Taktgefühl und Demut. Und da möchte ich drauf eingehen, auf zwei Punkte. Einmal seine Entschlossenheit. Nebukadnezar hatte mit Daniel etwas Besonderes vor. Er wollte seine Fähigkeiten für seine eigenen Zwecke nutzen. Und dazu ordnet er eine dreijährige Ausbildung an, um ihn nach seinen Vorstellungen zu prägen. Die erste Maßnahme oder eine der ersten Maßnahmen war die Veränderung des Speiseplans. Daniel und seine Freunde sollten nach der Menükarte des Königs essen und trinken. Fragen wir uns, was ist daran so schlimm? Schnitzel und Pommes, Salat jeden Tag, doch wunderbar, was gibt es Schöneres? Also für mich vielleicht, aber... Dazu den besten Wein, das hört sich doch gut an, aber für Daniel war das ein No-Go. Und da ist wichtig zu wissen, was war eigentlich sein Problem. Zum einen, die Babylonier machten keinen Unterschied zwischen reinen und unreinen Tieren. Sie aßen zum Beispiel Schweinefleisch und Pferdefleisch und das widersprach dem Gesetz 3. Mose 11. Sie ließen bei der Schlachtung das Blut nicht ausfließen und verwendeten Fleisch von gefallenen und zerrissenen Tieren. Das widersprach 3. Mose 17. Und das Essen und der Wein wurde vorher den Göttern geweiht. Es konnte also von Götzenopfern stammen und das widersprach dem ersten Gebot. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Warum dann in aller Welt Gemüse und Wasser? Also nicht, weil die Vegetarier waren, das hat überhaupt nichts mit dem zu tun, sondern weil bei Gemüse und Wasser keine Gefahr der Verunreinigung bestand. Die Götter Babylons, die liebten das Fleisch, das waren keine Vegetarier. Und wer sich nicht an die Speisevorschriften des Gesetzes hielt, machte sich unrein nach alttestamentlichem, nach dem Gesetz. Daniel war deshalb fest entschlossen, ich will mich nicht verunreinigen durch diese Speise, sondern ich will nach Gottes Wort leben. Daniel 1, Vers 8, aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor oder war fest entschlossen, übersetzen manche, sich nicht unrein zu machen mit der Speise des Königs und mit dem Wein, den dieser trank. Aber wie sollte das gehen? Was will der kleine Daniel gegen den mächtigen König ausrichten? Wie konnte er sich wehren? Und da kommt Daniels Klugheit ins Spiel und sein Taktgefühl. Er konnte ja nichts fordern, aber eine Bitte konnte man ja schon äußern. Also schlug er einen gewagten alternativen Speisezettel vor, Gemüse statt Fleisch und Wasser statt Wein. Und er schlug vor, ja, probiert's mal 10 Tage. Was soll sich in 10 Tagen ändern? Also 10 Tage, das war schon gewagt. Aber Gott segnete die Entschlossenheit Daniels, ihm treu zu bleiben. Und interessanterweise gelang das Experiment, denn schon nach 10 Tagen sahen sie besser aus als alle anderen. Besser, schöner, war nach den Vorstellungen der Babylonier dicker, korpulenter. Also genau das Gegenteil vielleicht von heute. Idealvorstellung, wohlgenährt heißt es hier. Oder, wenn man es wörtlich übersetzt, gemästet am Fleisch. Gemästet am Fleisch, also richtig dicke Brummer musste man da sein. Und jetzt gibt es aber ein Problem. Wie soll das mit Gemüse funktionieren? Also wenn man Wasser trinkt, und Gemüse isst, das hat doch weniger Kalorien. Also ich weiß nicht, ich bin nicht Ernährungsberater, aber also hätten sie doch abnehmen müssen und nicht zunehmen. Aber sie nahmen zu, das Gemüse machte sie dicker. Und es war nichts anderes als ein Wunder Gottes. Außerdem schenkte Gott, dass ihr Ausbildungsziel nach 3 Jahren mehr als erwartet erreicht wurde. Sie waren die Besten der Besten. Und Gott schenkte es, dass sie 10-fach überlegen waren, diesen Kollegen aus Babylon. Am Anfang stand aber dieser feste Entschluss: Ich möchte mich vor allen, unter allen Umständen an Gottes Wort halten. Und darauf legte Gott seinen Segen. Leute, die Entschlossenheit, die kann uns Gott nicht abnehmen. Das ist meine Entscheidung, das ist unsere Entscheidung. Entweder will ich oder will ich nicht. Das bewirkt Gott nicht, meine Entschlossenheit. Er kann mich stärken darin, ja, aber ich muss mich entscheiden. Und dann schenkt Gott seinen Segen, das sehen wir hier. Also nicht, ich entschließe mich nicht, weil ich was muss, sondern einfach aus dieser Motivation, ich möchte mich an Gottes Wort halten, aus freiem Willen. Und das sehen wir hier ganz deutlich, dass Gott seinen Segen auf diesen Entschluss legt, entgegen aller menschlichen Vernunft. Also Daniel war noch nicht dumm, er wusste nicht, ob dieses Experiment gut ging. Menschlich gesehen eigentlich nicht. Ja, und haben wir nicht einen großen Gott? Also ich habe mir dann sagen müssen, also für mich persönlich, egal wie es mit meiner gesundheitlichen Situation weitergehen sollte, ich möchte dem Gott vertrauen, der durch Gemüse Gewichtszunahme bewirkt. Dem Gott will ich vertrauen, der Unmögliches möglich macht. Ja, was bedeutet das für uns? Die Speisevorschriften des mosaischen Gesetzes, die gelten nicht mehr für uns, ganz klar. Also das brauchen wir gar nicht drum und um machen. Und viele, und das Gesetz, wir sind nicht in dieser gleichen Situation, aber wir können uns auf eine andere Art und Weise verunreinigen. Da ist eine ganz wichtige Bibelstelle, falls ihr die noch nicht kennt, 2. Korinther 7, Vers 1, lese ich mal noch eine neue Genfer Übersetzung. So groß sind also die Zusagen, die Gott uns gemacht hat, liebe Freunde. Deshalb wollen wir uns von allem fernhalten oder reinigen, was uns in unseren Gedanken und in unserem Tun beschmutzt, und wollen in Ehrfurcht vor Gott ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Sünde verunreinigt unser Leben. Und wenn wir sauber bleiben wollen, so ausgedrückt, ist ein klarer Entschluss notwendig. Und deshalb heißt es hier, deshalb wollen wir uns nicht verunreinigen, also unser Denken und unser Handeln. Und oft beginnt es ja bei dem Denken, dass unser Denken verunreinigt werden soll. Und wir werden ja jeden Tag mit so viel Schmutz beworfen, der unser Denken verändern will, vor allem ja, Einfluss, Medien und so weiter. Also es gibt da so viele Möglichkeiten, wie unser Denken verändert werden kann. Und das hat immer auch das Potenzial, unser Denken nach dem Schema dieser Welt zu formen, entgegen Gottes Wort. Also, und so wie es in Römer 12, Vers 2 heißt, passt euch nicht dem Denkschema dieser Welt an, sondern lasst euch verändern durch Gottes Wort. Und das beginnt oft bei Kleinigkeiten, so wie bei Daniel beim Essen und Trinken, so ist es auch, kann es auch heute mit kleinen Dingen beginnen. Der zweite Bereich ist unser Handeln, dass wir unseren Lebensstil anpassen, eben nach den Vorstellungen dieser Welt. Ein Lebensstil, der Gottes Wort widerspricht, verunreinigt unser Leben und zerstört unsere Beziehung zu Jesus. Also wir bleiben sicher trotzdem Gottes Kinder, aber jetzt mal frage dich mal, willst du so auf so einer Mindest-Basic-Stufe ewig bleiben und so gerade so durchkommen, oder möchtest du wirklich in der Fülle leben, die Jesus versprochen hat? Das ist doch ein großer Unterschied, ob ich mit der Basic-Stufe, also blöder Ausdruck, zufrieden bin. Es gibt so eine falsche Zufriedenheit auch, dass man sagt, ja, Hauptsache ich werde gerettet oder irgendwas. Das ist ein armseliges Christenleben. Lasst uns doch wirklich da uns ausstrecken. Aber das hat eben auch damit zu tun, dass wir uns reinigen und entschlossen Jesus nachfolgen. Und es geht ja nicht darum, sündlos zu leben, sondern dass wir auch uns reinigen, sobald uns Sünde bewusst ist. Und da heißt es in 1. Johannes 1, Vers 9, das Blut Jesu Christi reinigt dich von jeder Sünde. egal wie groß sie auch sein mag. Das Blut Jesu reicht aus für jede Sünde, die ich begangen habe oder je begehen kann. Aber es ist wichtig, dass Verunreinigung, dass Schmutz beseitigt wird, weil das schadet der geistlichen Gesundheit und zerstört die Zeugniskraft. Jetzt die Frage, woher nahm Daniel diese Entschlossenheit? War das ein Mensch, der wirklich ein besonderer, es gibt ja so willensstarke Menschen, also die bewundere ich, die wollen was und dann ziehen sie es auch durch, egal wie, war er. Aber das ist nicht das Wesentliche, sondern das hängt entscheidend mit einer zweiten Szene zusammen, die ich noch kurz anführen möchte, nämlich seine Beziehung zu Gott. Wer kennt die Geschichte Daniel in der Löwengrube? Also das muss ja eigentlich jeder so etwa kennen. Daniel 6, also wer es noch nicht gelesen hat. Seine neidischen Kollegen, die hatten ja nichts gefunden in seinem Leben und dann haben sie seine Gottesbeziehung, wegen seiner Gottesbeziehung angeklagt und der König, der war irgendwie gutgläubig und hat sich zu einem Gesetz überreden lassen, das ein Gebetsverbot beinhaltete. Und als Daniel da das erfuhr, bekam er Angst. Nein, also er überlegte keinen Augenblick. Daniel 6, Vers 11, als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus. Er hatte aber in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott. Und jetzt der entscheidende Satz, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Also er ließ sich nicht davon abbringen, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Er war bereit, lieber zu sterben, als diese Gewohnheit aufzugeben. Und schon als 15-Jähriger kannte er ja wohl Gottes Wort, sonst hätte er diesen Unterschied zwischen rein und unrein nicht gewusst. Ich vermute, dass er von seinen Eltern darin unterwiesen wurde. Und Nebukadnezar suchte sich ja gezielt junge Männer aus, weil sich ja junge Bäume noch bekanntlich biegen lassen. Die konnte man ja noch formen. Aber bei Daniel funktionierte das nicht, denn er war schon damals fest verwurzelt in Gottes Wort. Und Leute, das ist eine ganz große Ermutigung, dass wir unseren Kindern, Enkelkindern und unseren der Jugend, dass sie geprägt werden vom Wort Gottes, dass sie entschlossen werden, ich möchte lieber ja, Jesus nachfolgen, als die annehmlich irgendwelche zweifelhaften Angebote in Anspruch nehmen. Und das ist ganz wichtig, dass das Herz unserer Kinder verwurzelt wird, auch wenn sie im ersten Moment vieles gar nicht verstehen. Aber es wird so eine Datenbank oder wie man es auch nennen will, im Herzen angelegt, die jederzeit irgendwie wirksam werden kann. Lasst uns darin investieren, denn der Feind versucht, da anzusetzen, wo man formen kann. Und das ist die kommende Generation. Daniel war ein Mann des Gebets und des Wortes Gottes und darum wusste er, was Gottes Wille war. Und darum konnte er den Umerziehungsbemühungen des Nebukadnezars von Anfang an widerstehen. Entscheidend ist hier bei dieser Geschichte nicht, oder wenn man es auf uns überträgt, ist nicht, wie viel wir jetzt Gottes Wort ausnehmen, also die Menge, sondern die Regelmäßigkeit. Es ist viel wichtiger, regelmäßig Gottes Wort zu lesen, aufzunehmen, als jetzt einmal 10 Kapitel und dann eine Woche gar nichts mehr oder so, sondern lasst uns einfach gute geistliche Gewohnheiten entwickeln. Bei Daniel war das 3-mal am Tag, vielleicht morgens, mittags, abends, wir wissen es nicht. Und an diesem Termin hatte er Konferenz mit dem Höchsten der Könige. Da hatte Nebukadnezar keine Sprechstunde bei ihm. Da hatte er keine Chance. Und das wussten alle. Das wusste auch der König. Er hatte offene Fenster nach Jerusalem, er machte kein Geheimnis draus. Er zeigte, ich diene diesem König und nicht Nebukadnezar. Das ist das Krasse, das Erstaunliche bei ihm. Und heute gibt es so viele Möglichkeiten, Gottes Wort aufzunehmen, vielleicht mehr als je zuvor. Wir können Gottes Wort lesen, hören, als Buch, digital oder so viele Bibelübersetzungen. Wir haben die Möglichkeit, vor allem auch Gottes Wort zu hören. Als ich da im Krankenhaus war, dann und so im Bett lag, da war es irgendwie schwierig, ein Buch in die Hand zu nehmen. Also, und dann habe ich einfach meine Kopfhörer aufgesetzt und übers iPhone dann Bibel gehört. Also ganze Epheserbrief, ganze Philipperbrief, ganze Kolosserbrief, jeder Abend ein anderer. Und da rauscht natürlich vieles vorbei. Ich habe zwar den Epheserbrief mal vor Jahrzehnten auswendig gelernt, aber das rauscht so an einem vorbei. Aber es tut gut. Es ist eine gute Sache. Es fällt ins Herz und es bleibt irgendwas hängen. Wie man gesagt hat, es ist wie wenn man Wasser durch ein Sieb leert. Das Wasser läuft zwar durch, da bleibt nichts hängen, aber das Sieb ist sauber hinterher. Und das ist das Entscheidende. Wir müssen nicht immer alles palen. Ach, ich kann so viel, ich vergesse immer mehr eigentlich. Ich staune immer wieder, was ich von der Bibel nicht weiß. Und da denke ich, okay, das ist kein Argument, nicht zu lesen. Sondern egal, auch wenn nichts hängen bleibt, es reinigt dein Herz. Und deshalb gibt es keine bessere Kost als das Wort Gottes. Auch noch so christliche Bücher, vergesst die alle, die enthalten alles, immer eine Mischung. Das einzig pure Wort des Lebens ist die Bibel selber. Ob er dann immer das alles versteht, ist auch zweitrangig. Irgendwann wird es der Heilige Geist schon irgendwie schaffen, uns zu überzeugen oder uns den Weg zu zeigen. Ja, wir leben in einer verführerischen Zeit. Wir brauchen Gottes Wort mehr denn je. Babylon ist ein Modell für Babylon der Endzeit. Offenbarung 17, 18, das kommt alles wieder, noch viel stärker. Und deshalb brauchen wir Gottes Wort mehr denn je. Und diese Welt braucht Gottes Wort. Es geht darum, dass Menschen zu Jesus finden. Und darin ist Daniel ein großes Vorbild für uns. Bleibe fest wie Daniel. Stehst du auch allein, wage es treu, vor aller Welt Gottes Kind zu sein. Amen.